Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Ein ganz gewöhnlicher Dienstagabend bei einem ganz gewöhnlichen Fußballtraining. Der Rasen ist noch nass und rutschig vom Regen, es windet und alle Spieler sind da. Im Übrigen auch der Hauptakteur, der Ball. Was zeichnet eigentlich einen guten Ball aus und wie wird dieser gefertigt? Wie teuer sollte dieser sein und was ist bei der Pflege zu beachten? Einer, der die Antworten kennt.
Mein Name ist Rainer Mittelbach, ich bin Geschäftsführer von der Firma RM Consult & Trade. Bin seit 15 Jahren selbstständig und war vorher 25 Jahren in verschiedenen Abteilungen der Firma Adidas im Hauptquartier in Deutschland tätig.
Zunächst mal so die Frage, wie sieht es denn bei dir selber so in deiner Karriere mit Sportmöglichkeiten aus? Was hast du denn früher so an Sport getrieben und wie bist du überhaupt an das Thema Ball gekommen?
Also ich habe von Kindesbeinen an immer einen Kontakt zum Ball gehabt. Ich war da Fanat. Natürlich in den 60er Jahren war Fußball auf der Straße mit Plastikbällen, mit allen möglichen Bällen, Lederbällen ein super Thema. Ich habe mich dann im Vereinsbereich erst sehr spät dafür entschieden, weil die Schule wichtiger war. Habe bis zu meinem 40. Lebensjahr im Amateurbereich gespielt, war in der defensiven Mittelfeldspielerposition. Ja, und das Thema Ball hat mich nie losgelassen und so kam es, dass ich meine berufliche Laufbahn im Bereich der Sportartikelindustrie angesiedelt hatte.
Sportliche Erfolge, so kleinere in deiner früheren Laufbahn?
Keine Titel. Ich war mal Leichtathletik. Ah. Im Leichtathletikbereich war ich mal über 100 Meter mal Bataillonsmeister und im Weitsprung, also da war so die Dynamik noch da, die ich nicht mehr habe. Aber das hat mich nicht weiter fasziniert, sondern das habe ich einfach mitgenommen.
Und dann hast du relativ schnell festgestellt, dir fehlt der Ball, ne? So Einzelsportart.
Teamsportart war ich immer jemand, der ein Teamplayer war.
Das heißt, der Ball verfolgt dich sozusagen im ganzen Leben. Das ist sozusagen Teil deines Lebens. Mit dem bist du, oder er ist auch mit dir groß geworden, weil wir sprechen ja gleich über Weiterentwicklung und Technik. Das ist ein ständiger Begleiter.
Ja, das ist so ein Traum. Ich habe mich auch bei der Firma Adidas auch engagiert für das ganze Ballthema. Ich habe im Bereich von vertrieblichen Aktivitäten mich immer um diese Neuentwicklungen mitgekümmert, war da immer am Pulsschlag, wusste sofort, wer ist der neueste WM-Ball oder EM-Ball, der immer so als geheimnisvolle Entwicklung der Öffentlichkeit erst später vorgestellt wurde. Ja, und jetzt habe ich mir den Traum eigentlich selber verwirklicht und habe jetzt eine kleine Firma gegründet und arbeite da seit 15 Jahren in diesem Sportartikelbereich und lasse in Pakistan Bälle herstellen, die ich zusammen mit Kunden entwickle und auch natürlich auch mit Organisationen, wie es jetzt zum Beispiel die Blindentorball-Organisation ist.
Jetzt kommen wir mal zu einer ganz schwierigen Frage. Also wir alle kennen ja unterschiedliche Bälle von der Auslage im Kaufhaus, den Gummibällen für 5 bis 10 Euro bis zu den schweren Lederbällen von früher, die sich so im Matsch vollgesaugt haben, bis zu den heutigen Flatterbällen, die eigentlich regelmäßig vor jeder WM moniert oder geliebt werden. Und jetzt die schwierige Frage, ich weiß, es ist sportartenspezifisch. Was macht denn eigentlich so einen guten Ball aus, außer Haltbarkeit? Was ist für dich denn so was sollte ein perfekter Ball sein?
Also neben den Grundvoraussetzungen, dass Oberflächenmaterial, Blasentechnik, Vernähung oder auch Verklebung, je nachdem von welcher Technik wir sprechen, soll der Ball immer ein Leben haben. Er darf aber nicht so weit gehen, dass es eben, wie du vorhin auch schon selber gesagt hast, im Fußballbereich, es geht, dass sich die Torwarte die Bälle hin und her schießen können. Also der muss eine gewisse Dynamik haben, aber er muss auch kontrollierbar sein. Und ich glaube, im aktuellen Bereich ist der aktuelle DFL-Ball, der von der Firma Davista, der handgenäht ist, eine sehr, sehr gute Lösung.
Probierst du die selber aus? Auch die Bälle?
Ich werde natürlich diese Bälle immer, die ich jetzt selber auch im Matchballbereich entwickle, immer in den Testbereich auch geben. Es gibt aber auch, ich sag mal, normierte Möglichkeiten, die Qualität eines Balls zu testen. Zum Beispiel gibt es so eine Shooting-Anlage, die auch die Hersteller haben. Da wird die Ballqualität und die Nähqualität getestet. Das heißt, handgenähter Ball muss 4000 Schüsse aushalten, bevor irgendwo irgendwelche Nähte platzen oder aufgehen.
Als ich den Rainer das erste Mal getroffen habe und der uns hier Bälle vorgestellt hat, da hat er uns Dinge erzählt, das fand ich sehr faszinierend. Zum Beispiel, dass man Bälle aus einer bestimmten Höhe fallen lässt und dann das Sprungverhalten testet. Das ist natürlich auch für jede Sportart wieder unterschiedlich, aber ich glaube, nicht jeder Hörer hat so eine Ahnung, wie Bälle überhaupt getestet werden. Und wir gehen jetzt mal vom Normalfall aus, von den guten Bällen. Vielleicht kannst du uns so ein Insight geben, welche Tests denn überhaupt so ein Ball über sich ergehen lassen muss, bis er denn überhaupt spielbar ist.
Also diejenigen Bälle, die dann genormt werden, zum Beispiel jetzt von der FIFA, werden auf Rundheit getestet. Das sind optische Tests. Dann wird auf Kältetechnik getestet. Dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, werden Shooting-Tests durchgeführt, die Haltbarkeit der Nähte. Dann wird ein sogenannter Wassertest gemacht. Der Ball wird über einen Zeitraum von einer Stunde lang immer wieder ins Wasser getaucht, sodass also die Wasseraufnahmefähigkeit oder die Wasserabstoßfähigkeit eben geprüft wird. Das sind alles unterschiedliche Kriterien. Dann auch natürlich das Rücksprungverhalten, und da gibt es gewisse Normen, die zum Beispiel ein Ball, der aus 2 Meter Höhe fällt, wird zwischen 40 und 80 Zentimeter, also jetzt sogar eine große Differenz, auch noch akzeptiert. Also das heißt, da sind die Unterschiede dann jeweils in den Dämpfungen, die der jeweilige Ball hat, und damit auch andere Spieleigenschaften.
Jetzt greifen wir vielleicht schon so ein bisschen der Fertigungstechnik vor, aber schließt sich wunderbar als Frage an. Wie kann ich denn garantieren, dass so ein Ball und ein zweiter Ball und ein dritter Ball ungefähr, also das, die sollen ja die gleichen Eigenschaften haben, wenn ich von einer Serie spreche. Ne? Und das muss ja irgendwie garantieren können. Ja.
Also es gibt natürlich nicht den identischen Ball, schon gleich gar nicht bei Unikaten, die jetzt im handgefertigten, im handgenähten Ball existieren. Man muss sich ja vorstellen, ein 32-teiliger Ball hat 720 Stiche, die mit auch 720 Knoten verbunden sind, und es wird ein Näher erfordert, der im Prinzip die gleiche Zugkraft für jeden Stich ansetzt. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber es gibt diese Lieferanten, die diese Qualitätsnähe haben. Es werden leider immer weniger. Das sind die Kriterien. Dann werden auch immer mehr digitale Stanzlösungen entwickelt, wo die entsprechenden Paneele nicht mehr per Hand gestanzt wird, sondern eben auch auf maschinellem Bereich. Das sind dann die hochwertigen Qualitäten, die es gibt. Letztendlich ist aber das Rundungsverhalten kann dadurch auch noch beeinflusst werden, dass es zum Beispiel sogenannte Hitzekammern gibt, die Bälle dann noch etwas formen und damit eine Rundheit ergeben. Also das sind alles so Kriterien, die man jetzt bei der Ballfertigung berücksichtigt.
Das klingt ja ziemlich kompliziert. Wie kannst du denn da ein Auge oder eine Hand drauf haben? Du hast ja eben gesagt, es wird in Pakistan gefertigt. Das heißt, es muss ja irgendwie so eine Art Idee geben, wir fertigen einen Ball, der soll die und die Norm erhalten oder das Flugverhalten, und dann gibst du diese Pläne oder diesen Entwurf dann halt weiter und dann geht das in die Massenproduktion. Wie kontrolliert man denn sowas, dass das entsprechend auch zurückkommt über die sozusagen weltliche Distanz?
Einerseits, indem man natürlich auch von Zeit zu Zeit vor Ort ist und dann gewisse Qualitäten auch prüft, und die Hersteller aber, die sind langjährige Produzenten, die ich anspreche, die gewisse Qualitätsstandards auch haben, die sich auch zertifizieren lassen. Damit ist sichergestellt, dass man zumindest jetzt im Rahmen dessen ein gewisses Qualitätsniveau schon hat. Die einzelne Entwicklung, und das ist jetzt, wenn ich jetzt zu dem Thema Blindentorball komme, ist natürlich ein immer wieder testen, immer wieder ausprobieren, immer wieder mit neuen Kombinationen zu arbeiten. Wenn die aber einmal definiert sind, dann ist es so, dass diese Serien mit minimalen Qualitätsunterschieden, also wir haben einen Ausschuss von unter 1%, gefertigt werden können, und das liegt wirklich in den Skills, wie es so schön auf Englisch heißt, oder den Fertigkeiten der Leute, die in Pakistan in diesen Fabriken arbeiten.
Jetzt hast du eben den Blindentorball schon angesprochen. Für diejenigen, die bisher die Podcasts nicht gehört haben, der hat also ein Innenleben. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was ist da drin? Da sind so Ringe, so Metall.
Ja, also wir haben im Prinzip einen 32-teiligen Ball, der von außen ausschaut wie ein Fußball, hat eine sehr dicke Materialoberfläche, respektive auch Kaschierung. Innerhalb des Lebens dieses Balles besteht aus der Blase. Und diese Blase hat, um diese Geräuschentwicklung, die gefordert ist im Torballbereich, hat derzeit arbeiten wir mit Metallringen, kleinen Metallringen, die ein gewisses Gesamtgewicht auch haben. Und wir arbeiten momentan mit einem Ballgewicht von knapp 500 Gramm. Das heißt, es werden knapp 20 bis 30 Gramm Metallringe verwendet, die jetzt in der Blase eingesetzt sind. Dann wird die Blase in den Ball gesetzt und am Schluss wird das letzte Panel dann auch vernäht.
Wir haben jetzt hier mal so einen Torball, stehen in der Sporthalle. Rainer, schüttel doch mal den Ball, was da so drin ist. Jetzt kannst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen. Was ist da jetzt drin in so einem Ball?
Wir haben jetzt in dem Ball Metallringe, Kleinformat, Gewicht ca. 20 bis 25 Gramm.
So, und jetzt mal zum Unterschied, da hast du noch einen anderen Ball, einfach mal vor die Akustik.
Wir sind in der Weiterentwicklung und haben da jetzt eine Kombination zwischen Kunststoffgranulat und Metallring.
So, jetzt gehe ich mal ein Stück weg, lass den doch einfach mal auf den Boden dopsen. So, und jetzt mal im Vergleich den anderen. Gab es für dich da besondere Herausforderungen? Ich nehme mal an, du hattest bisher, du hast ja viel über Fußbälle und so erzählt. Da muss man ja auch den richtigen Klang, das richtige Gewicht, der darf ja nicht zu schwer sein. Das heißt, es gibt ja auch neue Hürden, auf die du dich einlassen musst und deine Produzenten in der Weitergabe. Wie bist du das angegangen, das neue Projekt?
Wir sind mit dem neuen Projekt so gestartet, dass ich natürlich vor Ort war und den Lieferanten die Thematik erklärt habe. Wir haben natürlich auch Recherchen gemacht, was ist der derzeit, welcher Ball wird derzeit verwendet, welche Qualität wird vorausgesetzt und wo sind die Stärken und Schwächen dieses Balls. Das haben wir alles mit abgeprüft und jetzt sind wir im Rahmen der Produktion an einem Status gekommen, um den Ball mal zu qualifizieren. Das heißt, dass er eben als Spielgerät eingesetzt werden kann. Und parallel und darüber hinaus geht natürlich auch die Entwicklung weiter, so wie es bei den großen Firmen auch der Fall ist, die jetzt natürlich auch ihre Fußbälle weiterentwickeln. Und so machen wir es auch im blinden Torball.
Machen wir nochmal so ein paar Kurzfragen. Was würdest du schätzen von der Planung des Balles, der Entwicklung, bis das erste Mal, bis er gespielt wird? Wie viel Zeit vergeht da, bis du wirklich dann auch Geld siehst?
Also ungefähr einen Zeitraum von 12 bis 15 Monaten muss man ankalkulieren.
Und wenn wir jetzt zurück zum Fußball gehen, es gibt ja nun genügend verschiedene Ballqualitäten für den normalen Fußballverein. Was würdest du schätzen, sollte ein guter Ball, wenn die sich den kaufen, kosten?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ist auch ganz schwer zu beantworten. Ja, weil es hat die Firma Adidas mit ihrem Marketingpotenzial die Möglichkeit, diese sehr hochtechnischen Bälle natürlich auch zu höheren Kosten und zu höheren Preisen zu vermarkten. Die Thematik ist die, dass es ein Image ist, dass Adidas über das Image seine Bälle vermarkten kann. Im Prinzip sind die Bälle aber vergleichbar, die auch im handgenähten Bereich produziert werden. Und sie erfüllen dadurch, dass der aktuelle DFL-Ball ein Derby-Star-Ball ist, der handgenäht ist, auch diese Qualitätsnormen, die ich vorhin genannt habe, was diese FIFA-Prüfnormen betrifft. Wie Rundheit und Sprunglebendigkeit.
Das heißt, da sind Patente und Tests und so, die kosten ja auch alle. Ne? Das
ja, muss man die werden auch zu bezahlen sein, um diese Tests und diese Qualifikationen auch zu bekommen. Also wenn wir zum Beispiel einen Ball testen lassen würden, der entsprechend im Rahmen mal zertifiziert ist und auch ein Beleg ist über TÜV Süd oder über die Landesgewerbeanstalten TÜV Rheinland, wäre auch da ein relativ hoher Obolus zu zahlen.
Hast du einen Preis? Was ja, jetzt sagen? Also, für so einen Verein, für so einen normalen,
sage ich jetzt mal. Wenn ein Verein sowas haben will, müsste er normalerweise, wenn er es für sich exklusiv haben will, zwischen 3.000 und 4.000 Schweizer Franken hinlegen oder dann umgerechnet vielleicht 4.000 Euro.
Und was hat er dann?
Dann hat er einen eigenen zertifizierten Ball, der im Prinzip nach seinen Kriterien produziert werden kann.
Was würdest du sagen, ist der häufigste Fehler allgemein, den man mit einem Ball machen kann? Also wie man ihn behandelt in der Pflege, im Aufpumpen, das ist so...
Das Hauptproblem, das man eben hat, normalerweise müsste man Wettkampfbälle wieder entlüften, also übers Ventil, die in einem trockenen Raum auch lagern über die Zeiten, die man nicht verwendet. Und beim Befüllen, das heißt beim Aufpumpen, passieren die meisten Fehler, weil man mit einer falschen Aufblastechnik in die Blase geht. Normalerweise muss man das Ballventil einölen. Das ist ein Nadelventil, das vorsichtig in die Blase eingeführt wird. Der Ball muss auch aufgefaltet sein, sodass man eben nichts durchsticht. Und da passieren die meisten Fehler.
So, jetzt haben wir noch zum Abschluss, weil ich muss jetzt bald selber wieder Sport machen und Rainers Bälle in die Hand nehmen und gucken, ob die auch wirklich das tun, was ich will. Du hast mir vorhin von einem spannenden Projekt erzählt, von einer Innovation. Vielleicht magst du da ganz kurz nochmal was drüber berichten.
Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit habe ich auch eine Agentur getroffen, an die ich mich auch gewandt habe. Und mit denen zusammen habe ich weiterentwickelt die Bälle, die eingesetzt werden für ein Marketingprojekt. Das nennt sich RoboKeeper. Das ist die Firma 4Attention, die jetzt diese Bälle, dieses Projekt bei den Fußball-Weltmeisterschaften, Fußball-Europameisterschaften entsprechend vorstellt. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit der FIFA und der UEFA. Und da bin ich stolz drauf, dass ich seit 2013 deren Bälle liefere. Die sind ganz speziell, die haben eine entsprechende Ballgewicht und haben eine gewisse das Obermaterial, das dazu führt, dass der RoboKeeper zu 95% die Bälle hält, die jemand aufs Tor schießt.
Wahnsinn, unglaublich. Hier, ich danke dir ganz herzlich für das Interview und natürlich auch bei Interesse, wie kann man dich erreichen? Wie heißt nochmal die Firma? Gibt es eine Website dazu? Du darfst ja, jetzt gerne nochmal ein bisschen was hinterher schieben.
Ganz kurz, das ist die Firma RM Consult & Trade mit einer Subbranding in der Marke, Untermarke RM Sports. Und mich findet man auf www.rmsports.de.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview und drücke uns beiden die Daumen, dass die neuen Bälle, die du mitgebracht hast, auch das machen, was wir alle so uns wünschen. Und vielen Dank, dass du die Bälle jetzt in den letzten 2 Jahren so konsequent weiterentwickelt hast. Und man muss ja auch sagen, wir haben sie dieses Jahr das erste Mal im Ligabetrieb eingesetzt. Und es mussten sich einige Spieler dran gewöhnen. Aber ich denke, insgesamt war es ein toller Erfolg. Und es ist total klasse, dass wir dich genau für diese Aufgabe und in der Weiterentwicklung gewinnen dürften.
Vielen Dank.
Alter, der war 3 Meter raus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.